SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Georg Otto Schmid. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen. Sie leiten die Informationsstelle Kirchen, Sekten, Religionen in Rüti in der Schweiz und Sie beobachten Veränderungen im religiösen Markt. Jetzt war ich persönlich ganz erstaunt zu lesen, dass es seit Beginn der Corona-Pandemie in Frankreich mehr als 500 neue Sekten geben soll. Hat Sie das ebenfalls überrascht?
Nein, das hat mich nicht überrascht. Wir beobachten auch im deutschsprachigen Raum, dass die Zahl der Gemeinschaften sehr stark zunimmt. Das war schon vor Corona so. Wir erleben zwar einen Trend weg von den großen Organisationen hin zu kleinen Gemeinschaften, die familiär sind, wo alle dasselbe glauben oder einzelne Heilerinnen und Heiler, die tätig sind. Dieser Trend gab es schon vorher und Corona hat das beflügelt, weil die großen Versammlungen waren ja nicht mehr möglich. Aber so als einzelne Heilerin eine Webseite zu haben, um meine Kunden zu pflegen, das ging weiterhin. Also da war ein Vorteil.
Wenn Sie sagen, das war auch vor Corona schon ein Trend, wo kommt dieser Trend her? Da haben Sie sich sicherlich mit befasst.
Ja, das hat mit dem Individualismus unserer Gesellschaft zu tun. So zu einer großen Organisation zu gehören, wo es ganz verschiedene Meinungen gibt, einen internen Pluralismus gibt. Das ist nicht mehr überall gleich gefragt. Viele große Organisationen haben ja Mühe mit Mitgliedern, die großen Kirchen, die Gewerkschaften, zum Teil die Parteien haben weniger Mitglieder als auch schon. Und diese kleinen Gruppen, wo alle dasselbe glauben, wo ich das Gefühl habe, ich gehöre so zu einer Elite von denen, die die Wahrheit gepachtet haben, das ist heute attraktiver.
Jetzt möchte ich trotzdem noch mal bei diesen 500 neuen Sekten in Frankreich bleiben. Denn wie definieren Sie da eine Sekte? Sind das wirklich so Sekten, die wir uns auch früher vor 20, 30 Jahren so vorgestellt haben?
Ja, in Frankreich wird dieser Sektenbegriff etwas breiter gebraucht als bei uns. Das hängt mit dieser säkularen Tradition von Frankreich zusammen. Seit der Französischen Revolution gibt es in Frankreich eine sehr starke säkulare, religionskritische Strömung. Deshalb gilt in Frankreich als Sekte auch Gemeinschaften, die wir heute hier sagen würden im deutschen Sprachraum, das sind esoterische Gruppen, also das sind freikirchliche Organisationen, die gelten in Frankreich als Sekte. Also gleich 500 neue Sekten, jetzt nach unserer Definition, also eine sehr hart hierarchische Organisation, die sich nach außen abschottet, die Finanzen der Mitglieder einkassiert. So viele werden es dann nicht sein, aber 500 neue Gemeinschaften haben wir im deutschen Sprachraum natürlich auch.
Und Sie sind Leiter der Informationsstelle RELINFO in der Schweiz, die religiöse Gegenwart beobachtet. Und Sie schreiben dann beispielsweise mit Ihrem verwirrend bunten Angebot. Das heißt, Sie hatten vermutlich durch Corona auch mehr zu tun, oder?
Ja, wir hatten deutlich mehr zu tun. Die Anfragen bei unserer Stelle sind klar hochgegangen im Jahr 2020. Und auch jetzt 2021 haben wir wiederum mehr Anfragen wegen dieser neuen Angebote, die da aufgekommen sind. Dann auch deswegen, weil viele Menschen sich neu einer Gemeinschaft angeschlossen haben, so aus dem Gefühl heraus, da ist eine Krise, was mache ich da, wo finde ich Antworten? Gerade diese Verschwörungstheorien haben ja enorm Zulauf gehabt. Und dann ist es auch so, dass viele Leute im Lockdown oder in den Lockdowns viel Zeit hatten und dann diese Zeit nutzten, um mal bei uns anzurufen. Das gab es natürlich auch.
Warum religiöse Gruppen und Sekten in Krisen so viel Zulauf haben, gilt das denn, Sie als Sektenexperte können das beurteilen, gilt das für Sekten genauso? Was beobachten Sie da?
Ja, das ist schon so. Krisenzeiten sind ja von Hause aus nicht die Zeiten für religiöse Experimente, sondern ich besinne mich zurück auf meine eigenen Wurzeln. Wer kurz vor dem Kirchenaustritt stand, hat sich das nochmals überlegt, jetzt in der Corona-Krise. Ist das jetzt wirklich der richtige Augenblick, um da einen Cut zu machen? Aber auch Menschen, die in einer radikalen Organisation, sagen wir Sekte, drin sind und sich den Ausstieg überlegen, bleiben dann eher dabei. Und dann gibt es natürlich Gemeinschaften, deren Angebot dann sehr passt. Zum Beispiel Weltendsgruppen, die ja solche Krisen vorausgesagt haben, die stehen jetzt irgendwo bestätigt da in dieser Krisensituation, können ihrer Werbung profitieren. Ja, das ist schon so.
Wobei das ja ein Widerspruch dazu ist, dass sich jetzt gerade so viele neue Gruppierungen gebildet haben, wenn die Leute eher zurückschrecken und bei dem Althergebrachten bleiben.
Ja, es gibt beides. Es gibt auch Menschen, die selber zu keiner Gemeinschaft mehr gehören und dann in der Krisensituation wieder was suchen. Wenn wir diese Verschwörungstheorien anschauen, die heute ja sehr en vogue sind, gerade durch die Corona-Krise, haben die vielfach die Funktion einer Ersatzreligion für Säkulare, für Menschen, die mit typisch religiösen Inhalten, etwas höherem, transzendenten, nichts mehr anfangen können, aber trotzdem einen Sinn suchen hinter diesem Ganzen, und da bieten sich die Verschwörungstheorien an als Ersatzreligion. Und so ist es auch mit vielen esoterischen Heilerinnen und Heilern. Auch die sind vielfach Ersatzreligion für Menschen, die ihre angestammte Religion hinter sich gelassen haben und zu der nicht mehr zurück wollen.
Da kommen schon die ersten Fragen. Der SW1-Hörerinnen und Hörer rein aus Oberbayern, aus Weilheim, schreibt uns beispielsweise Thomas Trautwein und fragt, warum muss denn eine andere Meinung oder eine andere Herangehensweise immer als Verschwörungstheorie bezeichnet werden und damit sofort negativ behaftet sein? Vielleicht können Sie das einordnen.
Ja, das wäre ganz falsch, wenn der Begriff Verschwörungstheorie so verwendet würde, als Kampfbegriff für jede andere Meinung, die einem nicht passt. Nein, von einer Verschwörungstheorie kann dann gesprochen werden, wenn die Vorstellung ist, dass es eine Gruppe, eine Elite, mächtige Personen gibt, die sich verschwören, deshalb Verschwörungstheorie, die sich verschworen haben, um die Macht zu erringen oder die Macht zu behalten und mit dieser Verschwörung den Menschen schaden. Typisches Merkmal einer Verschwörungstheorie ist zum Beispiel, dass man davon ausgeht, dass es keine Zufälle gibt. Alles, was passiert, kommt von diesen Verschwörern. Und das kann auch das Faszinierende sein. Oder wenn jemand überfordert ist durch das blinde Schicksal, jetzt diese Überschwemmungen in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, das war ja Schicksal, das war das Wetter. Wenn man das nicht glauben kann, nimmt man an, das waren Verschwörer, die das Wetter gesteuert haben und diese Überschwemmungen bewusst produziert haben. Für viele Menschen ist das attraktiv anzunehmen, hinter allem steht irgendeine üble Menschengruppe.
Wie machen Sie so etwas aus? Welche Kriterien gibt es noch für eine Verschwörungstheorie?
Also sehr typisch ist die Trennung zwischen Gut und Böse. Es gibt die bösen Verschwörer und dann die guten Aufklärer. Und wer an die Verschwörungstheorie glaubt, rechnet sich dann natürlich zu den guten Aufklärern. Er ist ein Teil einer Elite, derjenigen, die verstanden haben, was wirklich abgeht, die den Durchblick haben, die eben keine Schlafschafe sind, wie dann die anderen genannt werden, die der konventionellen Wissenschaft vertrauen und normale Medien hören und schauen wie SWR und sich nicht im Internet auf Verschwörungsplattformen informieren. Das sind dann die Schlafschafe, und da will man dann nicht dazugehören. Typisch sind auch selbsternannte Experten. Wenn man dann nachschaut bei Verschwörungstheorien, woher kommen diese Aussagen, sind sie in der Regel dann eben nicht universitär ausgebildete Personen, sondern das kommt irgendwoher, Behauptung von irgendjemandem, also ein wenig wissenschaftlicher Grund für diese Theorien.
Ja, und dann gibt es viele krude Behauptungen von der Massenmeditation zur Desinfektion des gesamten Planeten bis zur sterilen Hostie. Georg Otto Schmid, Sie haben da einige Veränderungen in Sachen Religionen und Sekten durch die Pandemie beobachtet. Was war das noch mit dem Schweizer Weihbischof aus dem Bistum Chur, der glaubte an sterile Hostien? Wie das?
Ja, Weihbischof Eleganti ging wie andere konservativ-katholische Kreise davon aus, dass die Kommunion, das Abendmahl, dass das geschützt ist vor Corona. Also weil das ja so wichtig ist und mit Gott verbunden, kann es nicht sein, dass über die Kommunion Viren verteilt werden. Und das ist etwas, was wir bei vielen so ganz konservativen Richtungen zu Anfang der Corona-Pandemie beobachtet haben, so das Gefühl, wir sind die Rechtgläubigen, wir sind die Gottgefälligen, uns kann die Sache nichts anhaben. Wir waren am 1. März 2020 in einer radikalen Freikirche, Christ Embassy in Thun, und haben da gefragt, ja, was machen Sie jetzt, wo Corona kommt? Und dann hat die Prediger uns gesagt, ja, wir müssen da nichts machen. Wir haben Jesus, der beschützt uns. Also diese Vorstellung, wir sind beschützt. Auch im ultraorthodoxen Judentum gab es das ja, dass sich die Leute bewusst nicht an die Corona-Maßnahmen gehalten haben, weil sie angenommen haben, geschützt zu sein durch ihren rechten Glauben. Und da gab es ja dann eine sehr hohe Verbreitung von Corona in diesen Kreisen.
Um bei dem Weihbischof nochmal zu bleiben, Marianne Eleganti, danach meinte dann der Präsident der Schweizer Medienkommission, Mario Nocciua, der Bischofskonferenz, der sagte, ja, Eleganti sei einzuordnen als Rechtskatholik, der die Nähe zum Populismus suche. Wie beurteilen Sie es?
Ja, dieser Einschätzung kann ich mich nur anschließen. Ja, ist schon ganz konservativ. Innerhalb der katholischen Kirche der Schweiz würde ich sagen, ganz konservativ für den Amtsherr Eleganti. Und es gibt ein paar weitere Leute, die auch so gedacht haben wie er und dann eben angenommen haben, sie sind geschützt vor Corona.
Er ist dann abgedankt und das hat aber, glaube ich, nichts mit Corona zu tun, oder? Das lief schon vorher.
Nein, das Bistum Chur hat jetzt einen neuen Bischof und dann wechseln in der Regel auch die Weihbischöfe.
Ja, jetzt sind Sie Teil einer evangelischen Beratungsstelle. Dann muss ich ja davon ausgehen, dass Sie ein Interesse haben, die Menschen so zu beraten, dass sie dann zu Ihnen, zur evangelischen Kirche kommen, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn das jetzt mein Auftrag wäre, jetzt die Menschen zu evangelischen Mitgliedern evangelischer Kirchen zu machen, dann wäre ich die falsche Person. Das ist nicht mein Auftrag. Ich bin natürlich finanziert, vor allem durch die evangelischen Kirchen der Schweiz. Es gibt auch eine katholische Kirche, die uns unterstützt. Es gibt sehr viele Spenderinnen und Spender, die uns unterstützen. Aber natürlich, mein Auftrag kommt in erster Linie von den evangelischen Kirchen der Schweiz her. Warum das? Die Stelle wurde gegründet von den evangelischen Kirchen der Schweiz, weil 1963, als wir gegründet wurden, ja sehr viele Gemeinschaften neu aufkamen und da bestand Informationsbedarf gerade unter den evangelischen Menschen. Und die haben von ihrer Kirche erwartet, du Kirche musst wissen, was ich mit all diesen Gemeinschaften machen muss. Und da war klar, die einzelne Pfarrerin, der einzelne Pfarrer kann das nicht leisten, da braucht es eine spezialisierte Stelle. Und so wurden wir begründet und da hat sich die evangelische Kirche gesagt, ja, wenn wir diesen Dienst schon haben, stellen wir den nicht nur den eigenen Mitgliedern zur Verfügung, sondern der Allgemeinheit. Und so ist das. Jede Person kann mich anrufen, egal ob es jetzt konfessionslos ist oder katholisch oder evangelisch. Und ich frage danach, ja, was ist Ihre Position, wenn mich jemand fragt, ja, wie ist es mit zum Beispiel den Zeugen Jehovas, was glaubt die katholische Kirche dazu, dann beantworte ich diese Frage.
Wobei es ja nahezu unmöglich ist, über Kirche zu reden, ohne gleichzeitig über Mission zu reden. Wie trennen Sie da?
Also ich trenne das, weil die evangelischen Kirchen in der Schweiz ein Verständnis von Mission haben, das davon ausgeht, dass man Menschen hilft, das Christentum vorlebt und nicht die Menschheit anpredigt. Also dieses vielleicht in konservativen Kreisen vorhandene Missionsverständnis, dass die eigene Wahrheit unbedingt unter die Leute gebracht werden muss, das ist nicht das Missionsverständnis der evangelischen Kirchen, auch nicht der evangelischen Kirchen in Deutschland. Auch die gehen davon aus, Christentum will vorgelebt sein. Und das ist schon das, was ich versuche in meiner Arbeit. Ich versuche, mich zu engagieren und so Christentum vorzuleben. Aber wenn mich jemand anruft und sagt, ja, wissen Sie, ich bin konfessionslos, dann mache ich nicht den Versuch, diese Person zu bekehren. Wenn jemand mich anruft, ja, in welche Kirche soll ich gehen, dann frage ich ja, was wünschen Sie von Ihrer Kirche? Und wenn dann das passt zu den evangelischen Kirchen, dann empfehle ich 2, 3. Wenn ich aber merke, ja, diese Person ist bei den orthodoxen Kirchen besser aufgehoben, dann empfehle ich da 2, 3 und schlage vor, ja, schauen Sie die mal an und schauen Sie, wo es Ihnen wohl ist.
Seit fast 30 Jahren sind Sie in der Beratungsstelle REL Info in der Schweiz. Wenn Sie insgesamt auf die Entwicklung der Kirchen schauen, sind Sie da optimistisch?
In Bezug auf die Entwicklung des Christentums auf jeden Fall. Das Christentum ist so vielseitig, hat so viel Potenzial, dass es auf jeden Fall auch die Fragen unserer Zeit Antworten findet und auch auf die Fragen der Zukunft Antworten finden wird. Aber wenn wir die Geschichte des Christentums anschauen, dann merken wir auch, dass diese Formen sich ablösen. Und das wird auch in Zukunft so sein, dass gewisse Formen größer werden, andere kleiner werden. Und wie die Entwicklung genau ist, das kann ich nicht sagen.
Wobei es ja tatsächlich auch Meinungen gibt, immer noch viele Anhänger des apostolischen Schreibens von Johannes Paul II., das aussagt, dass die Kirche keinerlei Vollmacht hat, Frauen die Priesterweihe zu spenden und dass sich alle Gläubigen der Kirche endgültig an diese Entscheidung zu halten haben.
Die katholische Kirche wird nicht darum herumkommen, früher oder später Frauen zum Priesteramt zuzulassen, da bin ich restlos sicher. Ich bin auch sicher, dass in 100 Jahren eine Päpstin in Rom das Papstamt innehaben wird.
Und wenn Sie auf die schleppende Aufarbeitung der Missbrauchsfälle schauen, sowohl in evangelischen als auch in katholischen Kirchen?
Die Aufarbeitung von Schattenseiten, das ist eine Aufgabe, die für alle religiösen, spirituellen Gemeinschaften schwierig ist. Und da braucht es immer auch Druck von außen, weil die Sache unter dem Deckel zu behalten, intern abzuhandeln, immer einfacher ist. Das tut weh, gegen außen zugehen zu müssen, dass da was Schlechtes gelaufen ist. Und deshalb braucht es diesen Druck der Öffentlichkeit bei allen spirituellen und religiösen Organisationen.
Wie beurteilen Sie diesen Druck? Den Kirchen rennen ja die Mitglieder weg.
Also das ist wichtig, dass die Öffentlichkeit da hinschaut und das muss gemacht werden, auch wenn das dann sich auf die Mitgliederzahlen negativ auswirkt. Das ist wichtig, dass hier wirklich hingeschaut wird.
Jetzt heißt es bei der Pandemie so häufig, ja, es gibt einerseits die Pandemiegewinner, es gibt andererseits die Pandemieverlierer. Wo stehen denn da die Kirchen?
Die Kirchen mindestens, also sie sind sicher nicht bei den Pandemieverlierern, weil ja solche Krisen eher dazu führen, dass Menschen sich zurückbesinnen auf ihre spirituellen Wurzeln. Und das ist auch im Kirchenbereich geschehen. Sehr viele Kirchen haben bei ihren Online-Veranstaltungen sehr viele Zuschauende gehabt, mehr als jeweils in die Kirche kamen. Gerade auch viele Kirchgemeinden haben ein Online-Angebot erst geschaffen und haben das jetzt, sodass Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen können oder wollen, dann daheim die Gottesdienste verfolgen können. Also es hat so einen Innovationsschub gegeben in den Kirchen. Ich vermute, die Zahlen sind nicht eindeutig im Moment, aber ich vermute, dass die großen Kirchen eher zu den Corona-Gewinnern gehören. Zu den Corona-Verlierern gehören ganz kleine Gruppen, die das Internet ablehnen, kein Online-Angebot machen konnten. Die haben zum Teil dann gar nicht mehr stattgefunden.
Jetzt gab es dann auch Gruppierungen, die durch das Internet erst groß geworden sind. Es gab ja zum Beispiel einen Aufruf zu einer weltweiten Meditation, um das Virus auszulöschen. Stammte unter anderem von Christina von Dreien aus der Schweiz. Was muss man über sie wissen?
Ja, Christina von Dreien ist zurzeit die beliebteste, erfolgreichste Esoterikerin deutscher Sprache. Christina von Dreien ist ja sehr jung. Sie ist im April 2001 auf die Welt gekommen, also jetzt gerade 20 Jahre alt, ist aber schon lange tätig, schon seit 16 ist sie tätig auf diesem Markt. Ihre Mutter hat zwei Bücher geschrieben über Theorien, die Christina von Dreien verbreitet hat, noch als Kind, 12, 13, 14-jährige esoterische Theorien. Seither hat Christina von Dreien zwei weitere Bücher geschrieben, die alle Bestseller wurden. Christina von Dreien macht Tagesseminare, wo die Leute zu Tausenden strömen, wo sie, eine Zeitung hat ausgerechnet, 100.000 verdient Christina von Dreien an einem solchen Tag. Also das ist ein Riesengeschäftsmodell. Und Christina von Dreien ist so beliebt, es gibt eine geschlossene Facebook-Gruppe, Christina von Dreien, da sind 14.500 Menschen dabei aus dem deutschen Sprachraum, was die Leute schwören auf Christina von Dreien. Und Christina von Dreien lehrt leider Verschwörungstheorien. Sie sagt, dass die Menschheit beherrscht wird von übelwollenden außerirdischen Mächten des Unlichts, nennt sie das. Und die leben von unserer Angst. Die versetzen uns Menschen in Angst, zum Beispiel durch die Medien. SWR sind so Agenten dieser Unlichtsmächte, die Nachrichten verbreiten, erfundene negative Nachrichten, um uns in Angst zu versetzen. Und von dieser Angstenergie leben dann diese Außerirdischen.
Was für Nachrichten verbreitet sie denn persönlich?
Ja, sie selbst behauptet, dass wir besser nicht Medien schauen. Also ja, keine staatlichen Medien, offiziellen Medien, sondern im Internet uns informieren sollen, auf Verschwörungsplattformen. Aber da gibt es ja auch Informationen, die Angst machen. Christina von Dreien sagt zum Beispiel, dass die Corona-Impfung, die sei von diesen bösen Mächten geschaffen worden, um die Seele der Menschen von ihrem Körper zu trennen. Also Christina von Dreien macht Panik vor der Impfung. Oder 5G, dieser neue Mobilfunkstandard, der würde dafür sorgen, dass die Menschen grilliert würden und dass die Bäume absterben würden. Also auch da macht sie Panik vor diesem Mobilfunkstandard. Oder sie macht zum Beispiel Angst vor Abstimmungen. Wenn ich mich zum Beispiel an den Bundestagswahlen beteilige und da meine Stimme abgebe, dann gebe ich ja meine Stimme ab, dann habe ich meine Stimme nicht mehr. Da kann ich nicht mehr sprechen, weil ich meine Stimme ja nicht mehr habe. Also soll ich mich bei Wahlen nicht beteiligen? Also Panikmache vom Feinsten, ziemlich inkonsequent, aber das Publikum nimmt ihr das nicht übel.
Wie ist das zu beurteilen, wenn sie auf der einen Seite vor Panikmache warnt und gleichzeitig selbst Panikmache betreibt? Gibt es da eine Art Reflexion? Haben Sie sie mal getroffen?
Ich habe sie verschiedentlich live gesehen. Mit ihr persönlich gesprochen habe ich nie. In den letzten Verlautbarungen versucht sie, diesen Panikanteil etwas zurückzuschauen und das Positive zu betonen. Sie lehrt, dass wenn jetzt genügend Menschen sich, sie nennt das heile Welt. Und das Ziel ist eine heile Welt und sie nennt das wirklich so heile Welt. Wenn wir uns alle eine heile Welt vorstellen, ein paar Minuten im Tag, dann kommt diese heile Welt nach den Regeln des positiven Denkens. In letzter Zeit hat sie dieses Element stärker stärker betont, weil sie darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das irgendwo inkonsequent ist, wenn sie selbst Panik macht. Aber andererseits ist sie natürlich versucht, Panik zu machen, weil ihr Publikum das erwartet. Oder ich muss ja mein Publikum irgendwo in Panik versetzen, damit es mich selber wirklich für nötig erachtet. Wenn die Menschen tatsächlich sich gut fühlen, keine Angst haben, dann brauchen sie auch keine Christina von Reyen.
Mit kritischen Journalisten sprechen sowohl Mutter als auch Tochter nicht. Wenn Sie sie jetzt schon über die Jahre beobachten, hat es bei ihr eine Entwicklung gegeben?
Bei Christina von Rhein, ja, es hat leider eine Entwicklung gegeben und sie ist negativer Art. Die Tendenz zu Verschwörungstheorien hat ganz klar zugenommen. In diesen ersten beiden Bänden, die die Mutter von Christina von Rhein verfasst hat, kommen Verschwörungstheorien nur am Rande vor, weil die Mutter von Christina von Rhein weniger anspricht auf Verschwörungstheorien. Es sind in den beiden neuesten Bänden, die Christina von Rhein selbst mitgestaltet hat, da sind Verschwörungstheorien absolut dominant. Also diese Tendenz zu Verschwörungstheorien hat zugenommen, auch dass die politisch Rechten Elemente. Also diese Drive hin zum politisch Rechten zeigt sich sehr deutlich.
Großen Zulauf erfahren gerade auch Geistheiler und Heilerinnen, denn die scheinen gerade auch Hochkonjunktur zu haben. Woran machen Sie es fest?
Ja, Geistheiler haben sehr profitiert von dieser Corona-Krise, weil ja viele Menschen krank waren, Heilung suchten. Dann viele Menschen haben auch Angehörige verloren. Gerade Geistheiler, die beides im Programm haben, Heilung und dann behaupten, sie könnten Seelen ins Jenseits geleiten, die haben besonders Erfolg gehabt. Ein ganz markantes Beispiel ist Geistheiler Sananda. Oliver Brecht heißt er mit bürgerlichen Namen, kommt aus dem Südbadischen, ist dort aufgewachsen, war eine Zeit lang als Polizist tätig, dann war er in verschiedene Geschäfte involviert. Und dann 2015 hat er die Idee gehabt, dass er Geistheiler sein könnte, fühlte sich zum Geistheiler berufen und macht Fernheilung. Das ist natürlich die perfekte Heilmethode für Corona, wo man ja nicht Hand auflegen darf und nichts. Und er bietet dann für so 150 Euro, kann man sich 3 Monate heilen lassen, kann noch 2 Angehörige nennen, die auch geheilt werden, kann noch Verstorbene nennen, die er dann ins Licht geleitet. Und er selbst sagt, er sei die Inkarnation von Jesus Christus. Und wer das glaubt und dann wirklich das Gefühl hat, die Inkarnation von Jesus Christus, die beheilt mich jetzt mit Heilenergie, kann sich dann auch besser fühlen. Da gibt es einen Placebo-Effekt, das wird dann Geistheiler einander zurückgemeldet, ich fühle mich besser. Und er hat dann das Gefühl, ja, das stimmt, das schaukelt sich dann wie gegenseitig hoch.
Das klingt ja so, wie Sie es beschreiben, als habe er das in dem Jahr 2015 tatsächlich für sich als Geschäftsmodell entdeckt. Gibt es darüber Erkenntnisse, wie dann die Köpfe von solchen Verschwörungstheorien und Geistheilern, wie die ihr Modell selbst betrachten?
Ich nehme an, dass Geistheiler Sananda schon daran glaubt, dass er eine besondere Figur ist, dass er glaubt, dass er spezielle Menschen, er beschreibt, wie er 2015 sich verfolgt gefühlt hat. Er ging in Geschäfte und die Menschen sahen ihn komisch an, sah so Fratzen, das sagt er selbst in einem Fernsehinterview. Und er hat dann versucht, sich das zu erklären. Warum fühle ich mich so verfolgt? Warum bin ich so verfolgt? Und hat sich dann gesagt, ich muss ein wichtiger Mensch sein, sonst wäre ich nicht so verfolgt. Und ist dann auf diese Schiene gekommen, Geistheiler und Inkarnation von Jesus Christus, also aus diesem Verfolgungsgefühl heraus. Und dann spielt die, in der Psychologie nennt man das kognitive Dissonanz. Also sogar wenn ich jetzt nur als Geschäft behaupten würde, ich könne heilen oder ich sei eine Inkarnation einer wichtigen Figur, wenn ich dann Anhänger finde und Geistheiler Sananda hat seit 2015 bis heute, sagt er selbst, 222.000 Kunden, Kundinnen gefunden. Wenn mehr als 200.000 Menschen mir glauben, mir vertrauen, mich für einen Heiler halten, mich für Jesus Christus halten, dann würde ich sogar selbst daran glauben, wenn ich es zuerst nur als Geschäft gemeint hätte.
Jetzt gibt es natürlich auch die Fälle, wo es nicht funktioniert, wo die Heilung nicht stattfindet, wo bei einer weltweiten Meditation das Virus nicht ausgelöscht wird. Welche Reaktionen gibt es denn dann da?
Ja, ich nehme auch bei Geistheiler Sananda an, dass ein rechter Teil des Publikums da nicht zufrieden ist, aber die melden das ja nicht zurück. Oder Rückmeldungen erhält er nur von der zufriedenen Kundschaft, die dann auch nochmals bucht, seine Heilangebote nochmals bucht, positive Berichte schreibt. Und so wirken die negativen Berichte gar nicht zurück. Diese Idee mit dieser Meditation, die das Coronavirus hätte eliminieren sollen, das war natürlich gewagt, so was aufzustellen. Das war im Frühling 2020. Seither hat das niemand mehr wiederholt, mit gutem Grund, weil es ja da nicht funktioniert hat.
Der Weltuntergang wurde ja auch schon mehrfach prophezeit. Ist existiert auch immer noch.
Weltuntergangsprophet ist eine Branche mit hohem Risiko. Das ist der einzige Beruf mit einer 100%igen Fehlerquote. Dieses Geschäft zu betreiben ist sehr riskant, aber auch in der Corona-Krise hat es wieder Gemeinschaften gegeben, die den Weltuntergang angekündigt haben und sehr profitiert haben. Es gibt eine Freikirche aus der Schweiz, die auf den Herbst die Wiederkunft von Jesus Christus angekündigt hat. Und dann Zehntausende von Leuten die Webseite, auch aus Deutschland, diese Webseite aufgerufen haben. Jetzt im Herbst könnte es wieder so weit sein. Da ist wieder sehr viel los. Also Weltuntergangspropheten feiern immer Auferstehung, wenn es eine Krisensituation gibt.
Jetzt ist es ganz interessant, dass es besonders viele Glaubensgemeinschaften sowohl in der Schweiz gibt, aber Baden-Württemberg ist wohl auch sehr offen dafür. Wie lässt sich das begründen?
Baden-Württemberg ist innerhalb von Deutschland ein Hotspot der Zahl an Gemeinschaften. In keinem anderen Bundesland gibt es so viele verschiedene Gemeinschaften pro Kopf Bevölkerung wie in Baden-Württemberg. Das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Einerseits mit der liberalen Tradition. Das Großherzogtum Baden war ja ein Ursprung der liberalen Tradition im 19. Jahrhundert in Deutschland, wo Religionsfreiheit schon lange existiert. Konnten schon lange verschiedene Gemeinschaften gegründet werden. Und da gibt es dann mehrere. Und ich kann leichter eine neue Gemeinschaft auf einen Ort gründen, wo es schon viele gibt, als wo ich die zweite Gemeinschaft neben der reinen traditionellen bin. Das ist sehr viel schwieriger. Und der zweite Faktor neben der liberalen Tradition ist der Wohlstand. Viele religiöse Gemeinschaften brauchen einen gewissen Wohlstand. Menschen, die ums nackte Überleben kämpfen, können sich eine Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft nicht leisten. Und je mehr Wohlstand, desto mehr religiöse Gemeinschaften. Das kann weltweit so beobachtet werden. Und dann gibt es in Baden-Württemberg zwei Traditionen. Einerseits die pietistische Tradition, die für eine lebendige Freikirchenszene mit ganz unterschiedlichen Freikirchen gesorgt hat und auch da gilt, Freikirchen kann ich da gründen, wo es schon viele Freikirchen gibt. Und zum anderen ist gerade Stuttgart ja eines der Zentren der anthroposophischen Bewegung. Die erste Waldorfschule ist ja hier in Stuttgart gegründet worden. Und wo die Anthroposophie stark ist, da ist heute auch die Esoterik stark.
Also sehr viele Gründe gibt es dafür. Auf der anderen Seite heißt es, dass gerade Menschen, die einsam sind, offen sind für solche neuen Bewegungen. Ließe sich dieser Rückschluss ebenfalls ziehen?
Ja, das ist schon so. Sehr viele Gemeinschaften sind spezialisiert auf einsame Menschen. Nehmen wir zum Beispiel die Zeugen Jehovas mit ihrem von Tür zu Tür Predigtdienst. Die Zeugen Jehovas haben in den letzten Jahren sehr viel Erfolg gehabt bei einsamen Seniorinnen und Senioren, die in ihrer Wohnung leben und von ihren Angehörigen nur noch selten besucht werden. Da kommen die Zeugen und machen Besuch und erzählen dann, ja, es ist nicht mehr wie früher, die Welt ist nicht mehr so gut wie früher. Und da knüpfen die Erfahrungen vieler Seniorinnen und Senioren an. Die haben natürlich auf diese Einsamkeit reagiert. Es gibt auch Gemeinschaften, die junge Menschen ansprechen, die sich einsam fühlen, besonders stark in Deutschland, aber auch in der Schweiz. Shincheonji, eine neuoffenbare Bewegung aus Korea, die einsame junge Menschen anspricht und dann mit diesem Love-Bombing anwerbt, also dass die Gemeinschaft sich als beste Freunde präsentiert, als Gemeinschaft, wo man aufgehoben wird. Einsamkeit ein wesentliches Argument für einen Gemeinschaftsbeitritt.
Also der Ursprung einer Gemeinschaft ist ja erstmal, wenn Sie das so beschreiben, etwas Positives, die Menschen in eine Gemeinschaft zu bringen. An welcher Stelle kippt es dann so häufig? Lässt sich das ausmachen?
Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob jemand zu einer Gemeinschaft passt oder nicht. Auch bei radikalen Gemeinschaften, die für viele Menschen nicht passen, die für viele Menschen Druck produzieren, zu viel werden und dann negative Karrieren machen, gibt es immer Einzelne, die da am rechten Ort sind. Aber je radikaler die Gruppe, desto kleiner die Zahl, die da wirklich passt. Wenn wir zum Beispiel Shincheonji nehmen, Shincheonji verlangt einen riesigen Einsatz, mehrere Termine pro Woche, Engagement, und das stimmt für viele Menschen so nicht. Sie kommen dahin, weil sie da gute Freunde finden, und dann wird das immer drückender, oder dieses Programm, das da verlangt wird, und irgendwann geht man wieder weg, aber bis dann ist der Kontakt zum sozialen Umfeld reduziert oder gar nicht mehr vorhanden. Also der Ausstieg wird dann auch schwierig. Also je radikaler eine Gruppe, je mehr sie die Menschen vereinnahmt, je weniger Kritik sie toleriert, desto problematischer ist sie.
Wissen Sie eigentlich noch das Thema des Gesprächs, was Sie zuletzt in der Infostelle geführt haben?
Die letzte Anfrage, die ich erhalten habe, war zu einer Freikirche.
Um was ging es da konkret?
Da ging es um eine Person, die mit dieser Freikirche schlechte Erfahrungen gemacht hat und wissen wollte, wie weit das allgemein ist, wie weit andere Personen auch solche Erfahrungen gemacht haben.
Ja, inwieweit gibt es da Kriterien, Erkennungszeichen für die Menschen, die sich unsicher sind, ob sie da vielleicht auch, manchmal sind es ja sogar psychologische Unterwerfungen, die es da gibt, weil manche schwingen sich zu Gurus auf, dann geht es woanders um Abzocke. Wie kann man das erkennen?
Ja, es gibt verschiedene so Merkmallisten für problematische Gemeinschaften. Die sind eigentlich alle gut. Sie sind nicht genau identisch, aber sie laufen alle auf selber aus. Das wichtigste Merkmal, das wichtigste Alarmzeichen für eine problematische Gemeinschaft ist das Kritikverbot. Wenn ich in einer Gemeinschaft die genau gleiche Meinung vertreten muss wie die Leitung, wenn ich nirgendwo Kritik üben darf, nirgendwo andere Meinung sein darf, nicht mal in Details, nicht mal in Geschmacksfragen darf ich eine abweichende Meinung vertreten, dann ist das schon problematisch.
Na, da würden manche sagen, vielleicht das kennen sie von ihrem Arbeitgeber.
Ja, das mag beim Arbeitgeber so sein. Das ist ja eigentlich auch dort problematisch. Arbeitgeber, die gar keine Kritik ertragen, sind problematisch. Jetzt beim Arbeitgeber muss ich mich auch überlegen, will ich da bleiben? Ganz besonders problematisch würde es, wenn der Arbeitgeber dann in mein Privatleben reinredet. Solange er sich nur auf die Arbeit bezieht, kann ich mir sagen, okay, bei der Arbeit ist er halt ein mühsamer Arbeitgeber, nehme ich in Kauf, aber dann gehe ich nach Hause und dann mache ich, was ich will. Aber die radikale Gemeinschaft, die lässt mich ja dann nicht machen, was ich will, sondern die will mein ganzes Leben regulieren. Da habe ich wie keinen Freiraum und da wird es noch viel dramatischer.
Und dennoch sind ja auch diese radikalen Gemeinschaften im rechtsfreien Raum unterwegs. Also insofern ist das alles nicht verboten, was sie tun.
Nein, das ist nicht verboten. Diese radikalen Gemeinschaften achten sehr strikt auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass sie ja nicht gegen die verstoßen, sonst könnten sie ja verboten werden und dann können sie nicht mehr operieren. Also sie nutzen die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus, so weit wie es nur irgendwie geht, dehnen die Gesetzeslage, aber sie verstoßen nicht dagegen. Da sind sie schon sehr raffiniert. Wenn sie das nicht sind, dann verschwinden sie bald von der Bildfläche.
Lässt sich das eigentlich auch vom Alter her festmachen, wann Menschen ganz besonders offen sind für so neue Glaubensgemeinschaften?
Nein, das lässt sich heute nicht mehr festmachen. Vom Teenageralter bis zum älteren Seniorenalter können wir heute anfällig sein für weltanschauliche Gemeinschaften. Jeder Mensch kann grundsätzlich anfällig sein, aber nicht jeder Mensch in jeder Lage. Oder ich bin dann für radikale Gruppen anfällig, wenn ich in einer Krise bin, wenn ich zum Beispiel einsam bin oder wenn es im Job nicht weitergeht oder ich bin in der Partnerschaft in einer Sackgasse. Vor allem, wenn mehrere solche Krisen zusammenkommen, dann kann ich anfällig sein für radikale Gemeinschaften. Und deshalb das Beste, was wir alle tun können, um radikalen Gemeinschaften weniger Chance zu geben, ist, wenn wir in unserem sozialen Umfeld schauen, auf einsame Menschen, auf Menschen in der Krise, für die da sind, denen Gemeinschaft vermitteln, denen Hilfe anbieten, dann haben die radikale Gruppen weniger Chancen.
Dann war das das Schlusswort und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Georg Otto Schmid.
Gern geschehen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.